Ja, von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, den Predigtdienst machen zu dürfen und ja, gemeinsam, wie wir es gerade schon im Lobpreis getan haben, Gott die Ehre zu geben, aber auch ja, unser Herz, unsere Ohren aufzumachen und auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich gerne noch beten. Mein Vater, ich danke dir, dass du lebendig bist, dass du ja auch heute noch zu uns sprichst und dass du Interesse daran hast, dass wir dich kennenlernen. So bitte ich dich, tu du dieses Wunder, dass das Menschenwort Gottes Wort wird. Schenk uns offene Herzen, offene Ohren und lass uns was mitnehmen. Ermutige du uns, fordere du uns heraus. Amen. Also wenn du das brauchst, ich komme auch ohne Gott aus. Also mir geht's doch gut. Ist ja okay, wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, jemanden zu brauchen, der dir hilft. Aber ich habe das doch nicht nötig. Mein Leben läuft. Ich habe eine gute Ausbildung. Ich verdiene genug Geld. Ich habe tolle Freunde. Was brauche ich Gott? Kennt ihr solche Sätze? Habt ihr diese Sätze schon mal gehört oder vielleicht sogar selber gedacht? Wenn ich mit anderen Menschen über meinen Glauben rede, ist das eine sehr, sehr häufige Reaktion, die ich von anderen Menschen kriege. Gott, ja, wenn ich alt und krank bin, vielleicht. Aber jetzt, im Moment, mir geht's doch gut. Ich brauche keinen Gott. Michael, du kannst uns vielleicht mal die zweite Folie geben. Vor ein paar Jahren gab es eine Kampagne ja, von Atheisten, die eben halt genau das als ihr Motto erklärt haben. Gottlos glücklich. Ein erfülltes Leben braucht keinen Gott. Mir geht's doch gut. Ich brauche Gott nicht. Und vielleicht denken wir manchmal selber auch so etwas. Ich ertappe mich manchmal dabei, wenn das Leben so richtig läuft und ich es selbst voll unter Kontrolle habe, dass ich denke, irgendwie habe ich Gott gerade vergessen. Ich habe es so selbst in der Hand, ich gestalte es selbst. Wo ist Gott eigentlich gerade? Im heutigen Predigttext, den ich mitgebracht habe, scheint Jesus diese Fragestellung irgendwie aufzugreifen und zu sagen, ja, ich möchte dem etwas entgegensetzen. Ich möchte dieses Gefühl vielleicht aufgreifen und etwas dazu sagen. Der Predigttext steht in Lukas 16, 19 bis 31. Und ich möchte halt versuchen, den Predigttext ja, so in die Mitte zu stellen und werde mich in drei Abschnitten an diesem sehr, sehr langen Predigttext entlanghangeln und versuchen, den auszulegen. Im ersten Teil stellt Jesus zwei Personen vor. Das ist ein Gleichnis, was er erzählt. Und zeigt eben halt, welche Personen in diesem Gleichnis spielen. Im zweiten Teil ja, spielt er dieses Gleichnis etwas weiter durch und zeigt, was passiert, wenn diese beiden Menschen sterben. Und der dritte Teil könnte so ja, der Erklärteil genannt werden. Also wo Jesus versucht darzustellen, was er mit diesem Gleichnis aussagen möchte. Ich möchte mit dem ersten Teil beginnen. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Also direkt in der Einleitung in diesem Gleichnis, das Jesus hauptsächlich den Pharisäern, aber auch anderen Menschen, die dort waren, erzählt, zeichnet er so einen richtig starken Kontrast. Dem einen geht es so richtig fett gut und der andere liegt zu den Füßen seines Hauses und ja, er leidet, er hat nichts. Also kann man sich richtig bildlich vorstellen, wie diese beiden Personen leben. Es ist ganz interessant, wie Jesus den reichen Mann beschreibt. Alle Beschreibungen, die bei diesem reichen Mann ja, von Jesus gemacht werden, sind äußerlicher Natur. Er wird mit seinem Reichtum beschrieben, er wird mit seiner Kleidung beschrieben. Purpur und Leinen trugen damals im Wesentlichen Könige. Also etwas, ja, was ganz besonders war, was sehr, sehr prunkvoll, sehr reich war, eigentlich nichts Alltägliches. Aber dieser Mann darf es täglich tragen. Weiter heißt es von ihm, dass er herrlich und in Freuden lebte. Tag für Tag herrlich und in Freuden leben. Da fehlt nichts. So wie ihr euch das Leben vorstellt, das, wovon ihr träumt, durfte dieser reiche Mann leben. Gesundheit, Lebensfreude, all das, was man sich so im Leben wünscht. Jesus verzichtet hier am Anfang auf eine ganz, ganz klare Stellungnahme, wie dieser reiche Mann zu ihm selber steht, ob er Gott kennt oder nicht. Und doch zeigt dieses Verhalten, was der reiche Mann gegenüber Lazarus an den Tag legt, ja, dass dieser reiche Mann gar kein Interesse daran hat, für andere oder auch für Gott zu leben, sondern dass es ihm einzig und allein darum geht, sein eigenes Leben, sein eigenes Glück zu optimieren. Gerade im Alten Testament finden sich viele Anweisungen, wie man mit diesem alten Mann Lazarus vielleicht hätte umgehen können. Ich habe euch mal zwei mitgebracht. In Jesaja 58, Vers 7 heißt es: Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Die bekannte Stelle, die Jesus später aufgreift im Neuen Testament: Liebe den Nächsten wie dich selbst, spricht der Herr. All diese Weisungen interessieren den reichen Mann nicht. Ihm geht es darum, für sich selbst das Maximale rauszuholen. Er hat eine Menge geschenkt bekommen und das nutzt er, aber nur für sich, dass es ihm gut geht, dass er ein gutes Leben führen kann. Im Gleichnis heißt es, der arme Mann, der vor seiner Tür liegt, er bittet, er hofft sich, dass er ein bisschen von dem Brot, was von dem Tisch des reichen Mannes abfällt, bekommen könnte. Ausleger unterschiedliche Meinung. Es könnte sein, dass damit das Brot gemeint ist, was sie zum Abwischen der Hände genutzt haben. Ja, also so vorm Essen, meine Hände sind dreckig, ich nehme mal so das Brot, wasche die ab und dann schmeiße ich das unter den Tisch. Und selbst dieses Brot wurde dem armen Lazarus verwehrt. Diese Einleitung zeichnet Jesus das Bild eines zutiefst egoistischen Menschen, der sich nicht für andere und letztendlich auch nicht für Gott interessiert. Gerade im Lukas-Evangelium, wenn man das so ein bisschen fortlaufen liest, geht es sehr, sehr häufig um Reichtum. Sehr, sehr häufig warnt der Evangelist Lukas vor Reichtum, vor Besitz. Ich denke, so ein paar Sachen haben wir so sprichwörtlich noch im Kopf. Man kann nicht zwei Herren dienen, man kann nicht dem Geld und Gott dienen. Oder so eine bildliche Geschichte, dass Jesus sagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, ja, so ein kleines Loch, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Dennoch glaube ich nicht, dass Jesus mit diesem Gleichnis, aber in anderen Geschichten grundsätzlich etwas gegen Reichtum hat und so quasi die Armut hochhält und sagt, das ist das neue Lebenskonzept, gibt alles weg, Reichtum ist schlecht. Auch Jesus kannte gute Freunde, die viel Geld hatten, die ihn unterstützt haben, die er ja auch für seinen Dienst eben halt genutzt hat. Und auch im Alten Testament finden wir Menschen wie Abraham, die durchaus viel Besitz hatten. Ich glaube, wenn Jesus hier vor Reichtum warnt, dann geht es immer darum, dass Reichtum die Tendenz hat, mein Herz zu binden. Dass Reichtum die Tendenz hat, Ersatz für Gott zu werden. Wenn ich Geld habe, wenn ich Möglichkeiten habe, dann brauche ich vielleicht Gott gar nicht. Dann habe ich das Gefühl, ich kriege alles selber hin. Ich habe mich kurz gefragt, ob Reichtum das Problem unserer Zeit ist. Vielleicht ja, vielleicht kennen wir das auch, dass Geld unser Herz festmacht. Zu sagen, eigentlich brauche ich Gott nicht, mir geht's gut. Aber vielleicht kennen wir auch ganz andere Spielarten von Egoismus, die unser Herz binden. Weiß nicht, worum sich dein Leben dreht, was dein Leben festmacht. Vielleicht die eigene Gesundheit. Vielleicht die Optimierung des eigenen Aussehens. Gerade heutzutage mit den sozialen Medien kann man das ja wunderbar betreiben. Ich habe schon wieder 1000 Likes für mein Gesicht bekommen. Vielleicht ist es die Karriere, der ihm selbst ja das Gefühl gibt, ich habe es in der Hand, ich kann es gestalten, ich kann es machen. Worum dreht sich mein Leben? Woran mache ich mein Herz fest? Vielleicht würde Jesus heute ganz andere Beispiele für den reichen Mann finden und diese Geschichte anders erzählen. Es würde aber immer darum gehen, dass dort ein Mensch beschrieben werden würde, der sein Herz an Dingen festmacht, an Äußeren und eben nicht an Gott. Ganz spannend ist in dieser ersten Phase, die Jesus hier in dieser Geschichte beschreibt, dass dieser reiche Mann namenslos bleibt. Es ist so ein anonymes, man kann sich dort selbst einfinden, der reiche Mann. Sind wir der reiche Mann? Seid ihr der reiche Mann? Er bekommt keinen Namen, er wird nicht näher beschrieben, sondern es wird unbestimmt gelassen. Ohne Namen. Und dann dieser starke Kontrast. Auf der anderen Seite Lazarus. Der arme Kerl, vom Leben gezeichnet, hat nichts. Manch einer meint, er lag blind vor der Tür des reichen Mannes. Hatte nichts zu beißen. Ja, Geschwüre bedeckten seinen Körper und er scheint so hilflos gewesen zu sein, dass er sich nicht mal der Hunde, die an seinen Wunden leckten, irgendwie keine schöne Vorstellung, erwehren konnte. Hilflos, mittellos, nichts Äußeres mehr in der Hand, was das Leben lebenswert macht. Aber er hat etwas, was dem reichen Mann fehlt und was hier an dieser Stelle ganz besonders auffällt. Er hat einen Namen. Jesus beschreibt ihn als Lazarus. Also er gibt ihm einen Namen, das ist etwas ganz Besonderes, denn im gesamten Neuen Testament, in allen Gleichnissen, die Jesus erzählt, gibt es keine Person, die einen Namen trägt. Nur Lazarus. Ich habe es überlegt, was heißt das, einen Namen zu tragen? Namen haben in der Bibel ja immer eine ganz große Bedeutung. Namen zeigen immer etwas von Beziehung an. Man kennt das so ein bisschen, ich habe so ein Bild hingemacht, ich habe ja auch drei Kinder, wenn man im Krankenhaus sein Kind das erste Mal sieht und dann so ein Bändchen drum gemacht wird mit dem Namen, das man ausgesucht hat, dann entsteht, ja, ein neues Leben, da entsteht Beziehung, das ist mein Kind, ich möchte es Emil nennen. Lazarus von der Bedeutung heißt, Gott hat geholfen. Dieser Lazarus, der nichts hat, der in seinem Elend lebt, hat einen Namen bei Gott und dieser Name heißt, Gott hat mir geholfen. Nach menschlichen Maßstäben hat dieser Mensch nichts vorzuweisen. Es ist ein Nichts, ja, um den man sich nicht kümmern muss, aber diese Geschichte, die Jesus erzählt, sagt, Gott kennt ihn. Er weiß, dass er bei Gott eine Hoffnung hat und dass Gott ihm ja wirklich Hilfe sein möchte. Das ist die Lebensbilanz des armen Mannes, die ganz, ganz anders aussieht als die des reichen Mannes. Der reiche Mann hat Schätze im Himmel gesammelt. Der reiche Mann hat Schätze auf Erden gesammelt, von denen er gelebt hat. Der arme Mann hat einen Schatz im Himmel, denn er wird von Gott gekannt. Michael, kannst du die nächste Folie machen? Wir kommen zum zweiten Teil. Wie geht's weiter mit diesen beiden Menschen, die Jesus hier darstellt und die er einführt? Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bereits bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen euch und uns ein tiefer Abgrund, sodass niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns kommen. Ich muss da vielleicht mit einem ganz kurzen Exkurs anfangen. Ich möchte heute gar nicht so viel zu sagen. Dieses Gleichnis ist sehr, sehr häufig dazu benutzt worden, zu erklären, wie Himmel und Hölle aussehen. Na, auf der einen Seite der Ort, wo so richtig schön geschmirgelt wird, da brennt es, da ist es heiß, da leidet man Qualen. Und auf der anderen Seite so ein ominöser Ort an der Seite von Abraham, der nicht näher beschrieben ist, in der Mitte eine große Kluft, über die man nicht hinaus kann. Nun kann ich auch gar nicht so viel dagegen erstmal sagen, es steht nun mal einmal da. Es sind einfach die Vorstellungen, die damals im Judentum ja, vom Jenseits sich gemacht worden sind, dass es so aussieht. Und warum oder warum auch nicht, Jesus gebraucht diese Vorstellung, um sein Gleichnis zu erzählen. Es bleibt aber dennoch ein Gleichnis, sodass man eben halt, denke ich, da nicht so viel ja, hineininterpretieren sollte, sondern es einfach erstmal stehen lassen kann und dass Jesus hier diese Bilder nimmt, um seine Geschichte weiter zu erzählen. Ich denke, es ist nicht der Fokus der Geschichte, hier Ewigkeitsvorstellungen festzumachen, sondern Jesus möchte ja, diese beiden Personen näher angucken. In welcher Beziehung stehen sie zu ihm und was entsteht eigentlich aus dem jeweiligen Lebenswandel, aus der jeweiligen Beziehung, die sie zu Gott haben oder nicht haben. Dennoch, was deutlich wird an diesem Gleichnis, es ist nicht aus. Der Tod schreibt nicht das Ende. Jesus öffnet hier den Blick und sagt, das Leben geht weiter. Und so wie du hier gelebt hast, auf dieser Erde, es hat Konsequenzen für dein Leben nach dem Tod. Er setzt also die Geschichte fort. Und er zeigt hier, ja, dass das Leben dieser beiden Menschen sich radikal umdreht. Auf der einen Seite der reiche Mann, dem es gerade noch total gut ging, der alles genoss. Er wird einfach begraben und landet an einem Ort, ja, wo er leidet. Der arme Mann, auch in dieser Bilderwelt, der arme Mann wird von den Engeln abgeholt, wird nach oben gebracht, an den Schoß Abrahams. Ich weiß nicht, wie das für den reichen Mann gewesen sein muss. Wenn Sie sich vorstellt, er sitzt jetzt hier unten und guckt hoch zu dem Mann, der die ganze Zeit vor seiner Tür lag. Man muss ja vielleicht wahrnehmen, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat. Ich denke, ein ganz schöner Schock für diesen reichen Mann. Er musste feststellen, dass all die Dinge, woran er sein Herz gehängt hat, hier nicht zählten. Dass er sie nicht mit hinübernehmen konnte. Und dass alle Pracht, alle Kleidung, aller Reichtum, ja, aller Lebensgenuss keinen Ewigkeitswert hatten. Denn uns bezeichnet für den Charakter des reichen Mannes, dass ihn das nicht zur Erkenntnis bringt. Dass er jetzt nicht seine ersten Worte an Abraham richtet und sagt, oh, es tut mir leid, oder was habe ich falsch gemacht, oder habe ich noch eine Chance, auch dorthin zu kommen, wo der arme Mann ist, sondern seine ersten Worte, ja, sind genauso egoistisch wie sein Leben auch. Er wünscht sich gar keine Erlösung aus seinen Qualen, sondern er wünscht sich einfach, dass Lazarus, der Mann, auf den er sein Leben lang hinabgeguckt hat, ihm als Diener ein wenig Linderung verschafft. Es dreht sich weiterhin nur um ihn selbst. Sein ganzer Egoismus wird selbst nach dem Tod hier nochmal sichtbar. Ich habe mal so als Überschrift geschrieben, Egoismus überlebt den Tod. Man sagt ja manchmal, Charakter wird auch mit zunehmendem Alter immer stärker, auch der Negative. Und hier öffnet Jesus die Perspektive sogar noch, ja, bis in Ewigkeit. Das, woran hier mein Herz hing, wer ich war, wer ich bin, das überdauert auch den Tod. Der reiche Mann sagt, hab Erbarmen mit mir und schicke Lazarus hierher zu mir. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham lehnt die Bitte des reichen Mannes ab und weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, weil eine Kluft zwischen diesen beiden Orten ist. Kommt zum dritten Abschnitt. Es entwickelt sich ein sehr, sehr spannender Dialog zwischen Abraham und dem reichen Mann. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus so bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ich glaube, hier liegt der Kern dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt. Hier steckt die Aussage drin, was Jesus mit seinem Gleichnis bezweckt. Der reiche Mann bittet Abraham, zuerst Lazarus und dann später einen von den Toten zu seinen 5 Brüdern zu schicken, damit sie nicht an diesen Ort der Qualen kommen, damit sie Gott kennenlernen. Indirekt sagt er damit, hör mal Gott, so wie du dich bisher gezeigt hast, so wie du dich bisher offenbart hast, das ist nicht genug. Mein Leben ist Zeugnis davon, dass das, was du bisher gezeigt hast von dir, nicht ausreicht, um dich kennenzulernen. Guck mich an, bei mir hat es nicht geklappt. Ich habe dich nicht deutlich genug gesehen, Gott. Ich habe dich nicht deutlich genug gehört. Und meinen Brüdern wird es ähnlich gehen. Schick Lazarus. Schon wieder diese egoistische Bitte. Schick Lazarus. Oder noch besser, lass einen von den Toten auferstehen. Ich glaube, dann würden meine Brüder glauben. Also mich hätte das wahrscheinlich überzeugt. Leute wie mich, denen es so gut geht, die brauchen ganz, ganz andere Dinge, um Gott kennenzulernen, könnte man vielleicht die Bitte des reichen Mannes hier übersetzen. Auch in diesem Fall weist Abraham die Anfrage des reichen Mannes zurück. Ja, und er entlarvt sie auch als falsch. Er zeigt, dass das, was der reiche Mann hier behauptet oder Gott unterstellt, nicht richtig ist. Immer wieder verweist er auf Mose und die Propheten. Diese Klammer Mose und die Propheten, aber später Mose, die Propheten und die Schriften, Das meint das Alte Testament. Jesus sagt hier, hey, ihr habt das Alte Testament. Ihr habt das Zeugnis, dass Gott sich ein Volk ausgewählt hat. Dass er ihm seine Gebote offenbart hat. Dass er mit diesem Volk unterwegs war und das Volk immer wieder sehen konnte, wer Gott ist, wie Gott ist. Das reicht völlig. Das Problem, dass du mich nicht kennengelernt hast und dass deine Brüder mich vielleicht auch nicht kennenlernen, liegt nicht an der Offenbarung Gottes, die vielleicht mangelhaft wäre oder die zu wenig ist, sondern das Problem ist einzig und allein deine Wahrnehmung, dein Nicht-Hingucken, dein für etwas anderes Leben. Im letzten Satz spitzt Abraham in diesem Gleichnis ja diese Aussage nochmal ein wenig zu und sagt, im Prinzip ist es sogar so, sagt er, diejenigen, die nicht auf Mose und die Propheten gehört haben, die würden auch dann nicht hören, wenn ein Auferstandener, einer von den Toten vor ihnen steht und erzählen würde, wie es danach zugeht. Es liegt nicht an der Offenbarung Gottes, die ist völlig genug, sondern es liegt an der Wahrnehmung des reichen Mannes. Möglicherweise spielt Jesus, der ja dieses Gleichnis erzählt, sogar schon auf seinen eigenen Tod und auf seine eigene Auferstehung an. Indem er sagt, selbst wenn ein Auferstandener vor euch steht, selbst wenn ein Auferstandener euch zeigt, wie Gott ist, werdet ihr nicht hören. Matthäus 28, als Jesus als Auferstandener den Menschen begegnet, heißt es, dass viele an ihn glaubten, aber von anderen heißt es, die jüdischen Obersten versuchten, die Auferstehung zu vertuschen. Sie bestachen die Wachen, damit diese behaupteten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, während sie schliefen. Also das, was Jesus hier im Gleichnis schon anklingen lässt, selbst nicht nur ein Auferstandener, sondern der Auferstandene, ist nicht genug, um Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, die für andere Dinge leben, zu überzeugen. Nicht die fehlende Offenbarung Gottes ist das Problem, sondern unsere Wahrnehmung, das, woran unser Herz hängt. Die harte Aussage des Gleichnisses lautet eigentlich, dass derjenige, der nicht nach Gott sucht und nicht nach Gott fragt, weil er sein Leben an anderen Dingen festmacht, ja, an Gott vorbeilebt. In diesem Leben, aber auch im Leben nach dem Tod. Matthäus 6, 19, Vers 21 sagt dazu sinngemäß, sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, sondern sammelt stattdessen Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das, was wir hier schon erfahren und was in Ewigkeit Bestand hat. Ich möchte zum Schluss kommen und noch mal ein bisschen die Aussagen des Gleichnisses ja, in unsere Lebenswirklichkeit hineinbringen. Ich glaube, wenn er diese Person des reichen Mannes hier vorstellt, dann möchte er uns so einen Spiegel mitbringen, wo wir uns selber spiegeln können, wo wir hineingucken können und uns so ein bisschen ja, vergleichen können. Er ist ja sehr stark überzeichnet, sehr übertrieben dargestellt, der reiche Mann. Und da steckt diese Frage, ja, in dieser Person des reichen Mannes steckt dieser Spiegel, woran hängt dein Herz? Woran machst du dich fest? Worum drehst du dich? Oder deutlicher gesagt, was hindert eigentlich in deinem Leben, dass du Gott kennenlernst? Was hindert die Wahrnehmung Gottes in deinem Leben? Ich kenne oft so diesen Gedanken, dass ich denke, Mensch Gott, du müsstest dich doch mir viel, viel deutlicher zeigen. Du müsstest doch viel präsenter sein. Du müsstest doch greifbarer sein, näher sein. Jesus dreht die Frage hier um und sagt, meine Offenbarung ist genug. Kannst du mich im Alten Testament, kannst du mir begegnen? Ich bin gekommen in Jesus. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Ich bin für dich gestorben, ich bin auferstanden. Meine Offenbarung ist genug, um mich kennenzulernen. Du kannst mich kennenlernen. Wenn ich ihn nicht kennenlerne, worum drehe ich mich? Was hindert mich, diesen Gott kennenzulernen? Und ich glaube, da kommt die Komponente des Reichtums hinein. Derjenige, dessen Leben gut läuft, der zufrieden ist, der alles hat, hat es dort schwieriger, ja, sich frei zu machen, loszulassen. Und tatsächlich so ein suchendes und fragendes Herz zu bekommen. Und gleichzeitig, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, glaube ich, hat es auch immer einen einladenden Charakter. Nicht nur ja, ein Herausfordernd, sondern er sagt mit dieser Person vom Lazarus, ganz einfach komm. Egal wie es dir geht, egal wie du dich fühlst, egal was du im Leben zu bieten hast, das spielt bei mir keine Rolle. Du darfst dir bei mir einen Namen machen. Du brauchst nichts vorweisen, selbst wenn du arm, krank, alt bist, all diese Dinge, die vielleicht schwierig sind in deinem Leben, das spielt keine Rolle bei mir. du darfst dir bei mir einen Namen machen. Ich möchte dir das schenken. Lazarus, da steckt in seinem Namen drin, der weiß darum, dass er einer ist, der Hilfe braucht, der hilflos ist. Und diese Hilflosigkeit bringt er zu Gott und sagt, du sollst meine Hilfe sein. Du sollst mir einen Namen geben. Und er darf das erfahren. Und ja, dieses Hilfe erfahren hat eben halt auch für ihn Ewigkeitswirksamkeit. Er darf erfahren, dass sein Leben eine Wende nimmt nach seinem Tod und dass Gott ihn sieht und dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Ich glaube, Gott lädt uns dazu ein, ja, all diese äußeren, diese irdischen Dinge, die uns so wichtig sind, ein Stück weit zur Seite zu legen und sich mit leeren, ja, mit offenen Händen, ja, nach ihm auf die Suche zu machen. Sagen, wo bist du, Gott? Ich brauche dich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte, dass du mir einen Namen gibst. Matthäus 7, 7 und 8 steht, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das wünsche ich uns heute Morgen. Egal, wo du stehst, egal, was du gerade mit dir rumträgst, ja auch egal, woran dein Herz im Moment hängt, dass du dich aufmachen kannst, suchender zu werden. Diese Offenbarung Gottes, die er uns schenkt, wahrzunehmen, ihn kennenzulernen und von ihm erkannt zu werden. Amen.